Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Michel Ries.
Zu Gast ist heute Vormittag der Kabarettist, Musiker und Entertainer Michael Krebs. Schönen guten Morgen, ich freue mich, dass Sie da sind.
Guten Morgen.
Wie hat die Woche heute früh angefangen? Montag ist ja für viele so ein bisschen der kritische Tag.
Montag ist vor allem für Kabarettisten der freie Tag. Montag ist der Musikersonntag.
Ja, ist das so immer?
Ja, total. Naja, man ist immer auf Tour, so Freitag, Samstag, Sonntag ist meistens Rückreise. Und Montag ist dann der eine freie Tag, den man hat. Und da war jetzt 7 Uhr aufstehen ungewöhnlich.
Also hat der Kabarettist insofern was gemeinsam mit dem Friseur?
Ja.
Der hat ja montags auch immer frei.
Genau.
Stellt sich die Frage überhaupt für jemanden, der so einen Beruf hat wie Sie, also der jetzt nicht von 9 bis 5, 5-mal die Tage in der Woche zur Arbeit geht, sondern wie im Fall dieser Woche zum Beispiel erst am Freitagabend das erste Mal auf der Bühne steht?
Ja. Ach ja, also das Schöne ist, bei mir ist eigentlich jeder Tag unterschiedlich. Ich wollte unbedingt einen Job haben, wo ich morgens keinen Wecker stellen muss. Das ist mir größtenteils gelungen. Und ansonsten, ja, ist jeder Tag anders und ich weiß auch oft gar nicht, welcher Tag ist.
Also heute ist Montag und am Freitag ist Tourneeauftakt in Mannheim. Wir werden noch ausführlich drüber reden. Ich habe Sie angekündigt als Kabarettist, Musiker und Entertainer. Welche der Bezeichnungen mögen Sie am liebsten?
Musiker.
Wer Michael Krebs in die Suchmaschine eingibt, findet sofort den Begriff Independent Liedermacher. Stammt der für ihn, von Ihnen selbst?
Der stammt von meiner Marketing-Beratungsabteilung.
Und wie gefällt der Ihnen?
Ich finde ihn gut. Ich finde, er trifft es ganz gut.
Was kann man damit ausdrücken, dass Sie unabhängig arbeiten?
Ja, also genau, dass ich ein Liedermacher bin, der letztlich sein eigenes Ding macht, wo diese Kleinkunst-Kabarett-Szene, in der ich mich bewege, eben auch sehr gut für ist, wenn man nicht die ganze Zeit irgendwelche Formate erfüllen muss.
Keine Abhängigkeiten von Produzenten, von Managern, die irgendwas vorgeben und sagen, wir hätten es gerne so und so?
Genau.
Und das ist wirklich so?
Das ist so, ja, ja. Ich entscheide selbst. Also.
Was für ein Privileg. Aber Geld müssen Sie natürlich trotzdem auch verdienen.
Ja, genau. Das ist der eine Haken, den das hat.
Ich wollte gerade fragen, wie viel Freiheit hat man als Musiker und Kabarettist, wenn man auf den Erfolg, sprich auf den Zuspruch, die Gunst des Publikums angewiesen ist?
Also erstaunlich viel. Viel mehr, als ich dachte, als ich damit anfing. Ich habe das Gefühl, es gibt wirklich ganz viele Menschen, die Lust haben, an so einem Abend in eine Welt einzutauchen, in unterschiedliche Perspektiven, auf unterschiedlichste Themen und die große Lust haben, einfach auch mal woanders hinzugehen als in das, was sie schon kennen und in die Perspektiven, die sie schon kennen und die Geschichten. Und das habe ich so im Laufe der Zeit auch, ich habe immer wieder probiert, das noch zu erweitern, auch meinen eigenen Horizont und gemerkt, das Publikum kommt mit. Und insofern hat man sehr viel Freiheit. Und es ist, glaube ich, auch sogar eine Verantwortung, die auch immer wieder auszutesten und immer wieder noch einen Schritt weiter zu gehen.
Ich könnte mir aber vorstellen, dass das am Anfang Ihrer Karriere nicht so war. Da ist es wahrscheinlich schon auch mal vorgekommen, dass man vor ein paar Leuten nur gespielt hat.
Ganz oft, ja, ja. Und auch ja, vor 4 Leuten, vor 6 Leuten. Ich habe zum Teil die dann einfach ums Klavier rumgesetzt und habe gesagt, komm, wir lassen alles weg. Ich spiele einfach jetzt so für euch und wir quatschen ein bisschen. Und
Michael Krebs, geboren und aufgewachsen in Schwäbisch Hall, von dort aus vor vielen Monaten ins ferne Hamburg umgesiedelt, dort an der Musikschule zum Jazzpianisten ausgebildet und dann nahm er einen Job an als Barpianist in einem Hotel. Wie kam es dazu?
Das war ein Traumberuf von mir. Ich dachte, das ist super. Man kann da spielen und als Hotelbarpianist, ich dachte, da ist man so der Mittelpunkt von allem und die Leute lieben einen und die Frauen flirten und ich habe da so eine sehr romantische Vorstellung gehabt und dachte, das ist einfach der beste Job, den man so als Musiker haben kann.
Wir hören uns doch einfach mal kurz an, ob es denn dann auch wirklich so war.
Das habe ich gelernt. Das habe ich gelernt im Hotel. Ich war 6 Jahre Hotelpianist im Steigerberger Hotel. Und ich habe ja mit der erotischen Explosion, gell, mit der Erotic Explosion, mit der habe ich gerechnet, als ich angefangen habe, im Hotel zu spielen. Ja, ich habe mir gedacht, klar, Hotelpianist-Job, das kennt man ja so aus Casablanca. Du setzt dich da ins Foyer an den Flügel, fängst an zu spielen. Und in dem Moment, nach 5 Minuten, da kommen dann schon diese erste Business-Schnitte auf dich zu. Die da auskungert. Auf der Tagung, auf der sie schon 4 Tage ist. Und um sie rum alles BWLer. Die lechzt nach Kultur. Die kommt auf dich zu, Richtung Flügel. lächelt dich an und legt wortlos ihren Zimmerschlüssel aufs Klavier. So habe ich mir das vorgestellt. Ja, und als ich dann da zum ersten Mal saß, im Steigewerker. Du, ich war mit dem ersten Refrain noch nicht fertig. Da kam die erste Business-Schnitte auf mich zu. Echt so, genau wie ich es mir vorgestellt habe, in so einem knappen Kostüm. Und die kam ganz nah an den Flügel ran, hat mich angeguckt, hat sich mit dem Zimmerschlüssel Zeit gelassen, hat sich erst mal was gewünscht. Und sie hat sich das gewünscht, was sich die meisten Leute wünschen vom Hotelpianist. Sie hat zu mir gesagt, geht es auch leiser?
Oh, der absolute Horror für jeden Künstler. Er verausgabt sich und keiner will ihn hören. Wie oft haben Sie sich als Barpianist nur als Beiwerk gefühlt?
Eigentlich immer. Man ist Beiwerk. Das ist halt der Job. Und das ist das große Missverständnis. Man gibt da seine ganze Seele und seine ganze musikalische Euphorie in diesen Job. Aber das stört. Es ist einfach so, dass es stört. Es will da keiner.
War die Zeit im Nachhinein betrachtet vielleicht doch die beste Zeit fürs Leben in Sachen Lernen?
Also die war da sehr gut und ich bin halt, also sie hat mir wirklich eine tolle Geschichte geliefert und ja auch viel beigebracht über meine Haltung zur Musik.
Und manchmal war es in Wahrheit vielleicht auch wirklich nicht so schlimm. Oder irgendwann mal kam dann die Business-Schnitte und hat doch den Zimmerschlüssel aufs Piano gelegt.
Ich habe das 6 Jahre gemacht und die kam nie. Nicht einmal. Das ist wirklich wahr.
Aber es muss ja trotzdem gute Gründe dafür gegeben haben, dass Sie das 6 Jahre lang gemacht haben.
Das war jetzt klar. Erstens mal war es natürlich was ich konnte. Und es war der bestbezahlte Studentenjob, den man sich vorstellen konnte. Also als Nebenjob, als Student, ich weiß nicht mehr, was ich verdient habe, aber es war auf jeden Fall das Fünffache. Ich habe davor Hundefutter eingeräumt in der Drogerie und ich habe im Hotel das Fünffache verdient.
Und Arbeitszeiten waren immer so früher Abend bis 22, 23 Uhr?
Ja, unter der Woche 18 bis 24, am Wochenende 19 bis 1 Uhr und sonntags von 12 bis 16 Uhr zum Brunch. Und da saß ich direkt gegenüber von dem Koch, der die Pfannkuchen zubereitet hat. Und ich guckte 4 Stunden ausgehungert auf diese Pfannkuchen.
Schon wieder jemand ausgehungert.
Ich war sonntags immer ausgehungert.
Und störend waren ja nicht nur, oder man wusste, dass man stört, wenn die Leute kamen und es einem ins Gesicht gesagt haben, aber auch die Geräusche drumherum. Was empfinden Sie heute, wenn Sie das Geräusch einer Kaffeemaschine hören, das Sprotzeln im Hintergrund?
Ja, das war natürlich hart, klar. Ich habe das gut verarbeitet. Das ist ja das Schöne auf der Bühne, man kann seine ganzen Traumata kann man mitnehmen und dann gemeinsam mit dem Publikum drüber lachen und irgendwann geht's. Aber damals war das natürlich hart und auch diese Sätze, die dann zum Teil kamen, so, ach, da kriegt man Kopfweh von ihrer Musik oder eine Frau, die wirklich mal sehr schön gesagt hat, ich kenne einen Pianisten, der spielt ein bisschen anders als sie. Der stört nicht so. Das ist echt wundervoll.
Mein Ziel ist immer, ein Musikprogramm zu machen und die Wörter wegzulassen. Aber dazu quatsche ich einfach zu gerne, sagt der Kabarettist Michael Krebs. Da heißt das, Klavierspielen ist für Sie eigentlich das Wichtigste?
Es ist für mich das, was mich am glücklichsten macht. Das ist so, das kommt direkt aus meinem Herzen.
Aber den Mund kann man sich dabei halt nicht zubinden, ne?
Nee, und das macht mir auch Spaß. Ich kommuniziere wahnsinnig gern mit dem Publikum. Also das ist auch, ich sehe Musik und alles, was ich mache, immer als Chance für Kommunikation.
Wenn man sich Ihre Programme anguckt, das, was Sie in den letzten 10, 15 Jahren gemacht haben, dann ist es eher die Ausnahme, dass mal ein trockener Sketch dabei rumkommt, ohne Musik, also einfach nur Wort,
ja.
Weil die Musik Ihnen ebenso wichtig ist. Wenn Sie was Neues im Kopf haben, eine Idee, was ist dann zuerst da, die Melodie oder der Text?
Meistens die Textidee. Also ich baue ja erstmal eine grobe Idee, worum soll es in dem Lied gehen, was will ich erzählen, wenn ich über Eskapismus im Fußball oder über...
Worüber im Fußball? Eskapismus?
Ich ertappe mich selbst dabei, dass ich denke, okay, was ist denn los in der Welt und dann blätter ich durch den Politikteil und lese alles über Fußball. Dabei interessiert es mich gar nicht so doll, aber es ist besser verdaulich. Und sehe ich bei mir selbst, dann denke ich, okay, darüber kannst du mein Lied schreiben. So. Warum ist das so wichtig? Warum weiß ich mehr über die Bundesliga als über den Cum-Ex-Skandal? Dabei ist der für die Gesellschaft und für mich und für mein Leben wahrscheinlich viel relevanter. Oder ich will ein Lied schreiben über Spieleabende und ich suche dann irgendeinen Ansatz. Und wenn ich den habe, dann entsteht eigentlich Text und Musik zusammen.
Und wie lange feilen Sie dann an Formulierungen, an Wörtern?
Also an Formulierungen oft sehr lange. So, da setze ich mich in Hamburg in Zug und fahre zum Konzert nach Freiburg und bin dann da und denke so, oh, eine Zeile. Das ist schon durchaus passiert. Und ja, manchmal auch über Jahre. Also, dass man den Song spielt und man merkt dann auf der Bühne beim Spielen, ich muss noch zwei Zeilen, sind noch nicht gut, ich muss die noch irgendwann. Und dann manchmal knackt man die erst nach einem halben Jahr.
Wie wichtig ist es für Sie beim Texten, dass das Ganze auch witzig und bissig ist und eine Pointe hat?
Ist mir schon wichtig. Also, weil das ist, glaube ich, auch so meine Grundeinstellung zu dem, was ich da tue, dass man, egal wie ernst das Thema ist, man sollte nie den Humor verlieren.
Und welche Rolle spielt der Dialekt?
Das ist für mich, also ich meine, das ist meine Muttersprache, das ist kein Dialekt. Ne? Ich habe 19 Jahre nichts anderes geschwätzt als Schwäbisch. Ich habe erst, als ich nach Hamburg ging und die alle sagten so, kannst du auch noch auf Deutsch sagen, was du da gesagt hast? Dann fing ich an, Hochdeutsch zu lernen.
Wobei man ja ganz exakt sagen muss, also da, wo Sie geboren sind, nämlich in Kupferzell im Landkreis Schwäbisch Hall, das ist ja eigentlich Hohenlohe.
Also genau, das ist, also aufgewachsen bin ich im Hohenlohe-Kreis, geboren in Schwäbisch Hall, egal. Genau, das ist eigentlich Hohenlohe, ich habe aber schwäbische Eltern und deshalb war das Schwäbische bei mir immer so vorrangig.
Werden Sie von den Menschen in Hamburg, im Tivoli zum Beispiel, verstanden, wenn Sie auf der Bühne plötzlich anfangen, Schwäbisch zu singen oder zu sprechen?
Erstaunlicherweise gut. Das hat mich selbst überrascht, aber ich habe das in manchen Zeiten sehr ausführlich gemacht, dass ich alles auf Schwäbisch gemacht habe. Das mache ich mittlerweile eigentlich nur noch in Schwaben. Aber das hat sehr gut funktioniert. Die haben das, also jetzt, was wir gehört haben mit dem Hotelpianist, das ist in Hamburg aufgenommen. Und die haben ja offensichtlich alles verstanden.
Michael Krebs hat für seine Arbeit als Musiker und Kabarettist in den letzten 15 Jahren jede Menge Kleinkunstpreise bekommen, tritt auch immer mal wieder im Fernsehen auf, zum Beispiel in Puff Puffs Happy Hour. Und war auch schon mal beim Heavy Metal Festival schlechthin dabei, beim Open Air in Wacken. Wie kam es dann bitte dazu? Wie kommt ein Jazzpianist zu den Hardrockern?
Glück, würde ich sagen. Ich bin ja so ein alter Metal-Fan natürlich in meinem Dorf in Neukupfer. Das war die Rettung in der Pubertät, Metal hören. Und Wacken war immer der Traum. Ich wollte immer nach Wacken. Und irgendwann war mein Freund Konrad Stöckel, auch ein toller Zauberer und Comedian, der kam irgendwann an und sagte, ey, wir machen die härteste Comedy-Show der Welt und gehen nach Wacken. Kommst du mit? Und dann war klar, natürlich komme ich da mit. Ich muss in Wacken auftreten. Und das war großartig. Das war ein irrer Trip.
Und wie kam der Auftritt an bei den Heavy-Metal-Fans?
Also unterschiedlich.
Was heißt das?
Nein, es war schon ganz gut. Ich hatte ja zum Glück auch, ich konnte ja da mit den Themen auch, also ich meine, ich hatte einfach auch dann einiges zu erzählen über Metal. Und aber da sind natürlich auch Leute, die sind nicht mehr in der Lage, zwei Sätzen zu folgen. Also wenn man da mehr als drei Worte sagt, dann steigen die eigentlich aus, weil die haben schon das 9. Bier-Intus. Und das ist denen dann zu viel Input.
Du hast da oben, habe ich zumindest in einem kurzen Video gesehen, dann auch eine Kampagne gegen den sogenannten Flüsterfuchs gemacht.
Ja.
Das ist erklärungsbedürftig, denn nicht jeder weiß, was der Flüsterfuchs ist.
Ja, zum Glück. Es sollte eigentlich niemand wissen. Ich erkläre es ungern. Also es gibt die Pommesgabel des Teufels, das Metal-Zeichen, wenn man den kleinen Finger und den Zeigefinger so nach oben abspreizt. In der Kamera kann man es sehen. So, und dieses Zeichen, damit verständigen sich alle Heavy-Metal-Fans auf der ganzen Welt, das macht man einfach beim Metal. Und ich mache das bei meinen Auftritten ab und zu und irgendwann steht in Biberach an der Riss, nach der Show steht eine Frau vor mir und sagt, du, weißt du, und mach dieses Zeichen, weißt du, was das bei uns im Kindergarten ist? Der Flüsterfuchs. Und da habe ich das erfahren. Der Flüsterfuchs macht den Mund zu und spitzt die Ohren. Das machen die den Kindern vor, damit die still sind und zuhören. Und da habe ich gesagt, das ist einfach falsch. Man kann den Metal-Fans dieses Zeichen nicht wegnehmen. Das führt ja unweigerlich dazu, dass irgendwann AC/DC oder sonst wer in Wacken auf der Bühne stehen und den Metal-Gruß machen und 80.000 Leute sind plötzlich still.
Ja, weil sie schweigen
weil
und
sie
zuhören
denken,
sollen.
Das ist der Schweigefuchs, weil das der, und so ist Metal nicht gemeint. Und deshalb habe ich gesagt, es muss eine Kampagne geben. Flüsterfuchs, nein, danke.
Ich habe im Zuge der Vorbereitung auf den Flüsterfuchs gelesen, dass es politisch korrekte Diskussionen auch gegeben hat in der ein oder anderen Bildungseinrichtung. Richtung, weil dieses Zeichen auch das Erkennungszeichen der rechten türkischen Partei Graue Wölfe
Graue Wölfe, ja. Genau.
Wird das noch gemacht an den Schulen? Ich weiß es gar nicht. Gibt es noch den Flüsterfuchs?
Ja, den gibt es noch und den gibt es sogar bei, also es kommen die unterschiedlichsten Menschen zu mir. Es kam sogar mal einer, der sagte, ey, mein Bundeswehrausbilder hat das bei uns gemacht. Also selbst da, so bei der Bundeswehr, wenn er wollte, dass die still sind, hat er nicht mehr stillgestanden gerufen, sondern den Flüsterfuchs gemacht. Aber ich kenne auch diese Diskussion, ich kenne auch die, dass da die Geschichten, dass die, also auch so selbst erzählt, dass die Grundschullehrerin sagte, so, ich habe den Flüsterfuchs gemacht und türkische Kinder guckten mich völlig entsetzt an in meiner Klasse. Und also das ist ja in Bewegung, aber es gibt ihn noch und ich kämpfe im Grunde auch immer noch dagegen.
Bei einem der Auftritte in Wacken haben Sie dann Ihre künftigen Bandmitglieder kennengelernt. Boris the Beast am Bass und der Oheim des Todes am Schlagzeug.
Ja.
Die Band heißt die Pommesgabeln des Todes.
Des Teufels.
Des Teufels, Entschuldigung. Das ist Musik von unserem Leutegast Michael Krebs. Zusammen mit den Pommesgabeln des Teufels. An mir liegt's nicht.
Ach echt, du wirst jetzt Vegetarier. Also ich leb ja schon lang vegan. Du hast ein Hybridauto.
Der Kabarettist, Musiker und Entertainer Michael Krebs zusammen mit den Pommesgabeln des Teufels über den skurrilen Wettbewerb der Gutmenschen, wer was alles besser kann und macht. Wie sind Sie da drauf gekommen, auf das Stück?
Ah, da gibt es eine ziemlich konkrete Vorlage. In meinem Freundesbekanntenkreis gibt's da so zwei, drei Kandidaten, wo ich dachte, das ist jetzt weniger um der Sache willen, als mehr um das sich selbst gut darzustellen willen. Und die haben mich da sehr inspiriert.
Also so Dialoge wie, du, ich bin jetzt Vegetarier, ach, also ich bin schon lang vegan.
Genau.
Gibt es wirklich im täglichen Leben?
Ja, die, also doch.
Aber in ganz bestimmten Kreisen, ne?
Naja, ich nehme an, also dass das, klar, also ich wohne ja in Kreuzberg in Berlin, sagen wir mal so. Und da ist das vielleicht, kommt das vielleicht häufiger vor, da gibt es ja auch, wenn man irgendwie, ich trinke jetzt keinen Kaffee, aber ich weiß, es gibt auf jeden Fall immer 27 Sorten Milch und es ist ganz wichtig, was man wo und auf keinen Fall ein Plastikdeckel. Aber der Kaffee ist zum Beispiel immer noch okay.
Aber es ist jetzt nicht so, dass Sie ein grundsätzliches Problem mit Menschen haben, die glauben, es irgendwie besser
überhaupt
machen
nicht
zu müssen.
Nein, ich glaube, dass das ganz wichtig ist und absolut die Lösung ist. Das ist ja da eine Frage der Haltung letztlich an der Stelle, dass man kann das macht keinen Sinn, das daraus einen Wettbewerb zu machen, dass wer hat mehr Kohle und wer kann sich dadurch auch vielleicht leisten, besser zu sein, sondern aber natürlich geht's schon drum, dass man versucht, ein ganz gutes Leben zu führen.
In welche Kategorie passen Sie persönlich rein? Essen Sie Fleisch?
Ich bin ein Genussmensch. Es ist so, Also ich mache viele andere Dinge nicht. Ich fahre immer mit der Bahn auf meinen Tourneen und ich kaufe ganz selten mal überhaupt Klamotten und so. Also ich glaube so, was Konsum angeht, halte ich mich relativ zurück.
Wie empfinden Sie
es? Es ist natürlich so, dass es nicht reicht. Auch da, finde ich. Ich glaube, so diese grundsätzliche Haltung, dass man halt sagen kann, ja, an mir liegt es dann nicht, ich mache alles richtig und die anderen machen es falsch. Ich glaube, das ist halt, so wie wir leben, hier ist es selten, dass jemand alles richtig macht.
Wie empfinden Sie die Diskussion hier im Land über Nachhaltigkeit und Klimaschutz?
Ja, oft halt auch da sehr verlogen. Also ich glaube, was wir oft als nachhaltig bezeichnen, ist halt nicht wirklich nachhaltig, weil wir das ganz oft verbinden mit Konsum. Es wird immer, ja, wir müssen das aber konsumieren, ja, aber nachhaltig das und das. Und Konsum ist oft, aber Wachstum an sich ist, glaube ich, ganz oft schon nicht der Weg, den wir gehen können, wenn wir 7, 8, 9, 10 Milliarden Menschen auf der Erde unterbringen wollen. Dann wir leben in so einem riesigen Überfluss und das wäre ein Ansatz. Da müssten wir dann aber ja wirklich was ändern an unserem gesamten Lebensstil.
Wann und bei welcher Gelegenheit haben Sie gemerkt, dass Musik was mit Ihnen macht?
Oh, ganz früh. Ich kann mich an eine Sache erinnern. Ich saß im Auto meiner Mutter, die hat kurz irgendwas eingekauft. Und es kam ein Lied im Radio und ich war hinten im Kindersitz so eingesperrt. Und ich fand das Lied aber cool. Da war so ein Bass und der pumpte da so. Und dann habe ich mich da so rausgearbeitet aus diesem Sitz und bin nach vorne gekrabbelt. Meine Mutter völlig entsetzt, als sie zurückgeht. Sie sagt, ja, aber ich wollte unbedingt das Radio lauter machen.
Aber Sie wissen im Nachhinein nicht mehr, welche Musik das war?
Nee, das weiß ich nicht mehr.
War Klavier dann das erste Instrument, das Sie gespielt haben?
Ja. Mein Vater hat auch Klavier gespielt und meine Schwester hat Klavier gespielt und irgendwie war das so da. Und klar, die obligatorische Blockflöte war davor.
Wollte ich gerade fragen.
Ja, also natürlich, bei den meisten. Klar. Also ohne Blockflöte kann man nicht Musiker werden. Das ist ja eine Grundvoraussetzung.
Ja, manchmal spielt man auch Blockflöte und wird hinterher kein Musiker.
Ja, das ist so ganz selten, ganz selten.
Wie schnell haben Sie gemerkt, als kleiner Kerl, dass das erstens was ist, was Sie auch später mal machen wollen und zweitens vielleicht auch etwas, mit dem Sie sogar Ihr Geld verdienen können?
Also, dass ich das später mal machen will, das war so mit 16, 17, als dann die Frage aufkam, was machst du denn nach dem Abitur? Und die ganzen Optionen, die da so waren, man geht zur Bausparkasse natürlich in Schwäbisch Hall oder so, oder man könnte BWL studieren. Das kam mir alles nicht so attraktiv vor und dann dachte ich, Musik ist eigentlich das Einzige, was mich wirklich so richtig reizt und glücklich macht. Und meine Eltern waren begeistert.
Die wollten, Musik, dass
Mensch,
der...
Das ist doch was, damit kann man gut leben. Nein, die, aber sie waren cool und haben mich dann unterstützt.
Aber die hätten schon lieber gehabt, dass sie was Richtiges gelernt hätten.
Ach ja, die haben mal geschluckt, aber letztlich haben die mich unterstützt und haben gedacht, das wird schon.
Und Sie haben ja parallel dazu auch angefangen, erstmal was Richtiges zu lernen. Sie haben Lehramt studiert.
Ja, das hat alle beruhigt. Mich glaube ich auch. Ja, Lehramt. Auch weil ich ein viel schlechterer Musiker war, als ich dachte. Als ich in Neukupfer war ich halt auch so, ich würde sagen, der Beste. Und in Hamburg nicht. Also als ich nach Hamburg kam, haben die doch auch manchmal gedacht so, oh, der kommt ja vom Dorf, der kann ja jetzt nicht so viel.
An der Musikschule war das?
An der Musikhochschule, ja. Also das war schon davor. Es war ganz klar, ich dachte, ich könnte Konzertpianist werden und Jazzpianist. Ich hatte von allem keine Ahnung. Da kam ich wirklich sehr vom Dorf. Und dann war so diese Idee, okay, Lehramt studieren war asympathisch, weil ich das tatsächlich ein wahnsinnig spannendes Betätigungsfeld finde, Pädagogik, Schule. Ich finde das wahnsinnig wichtig. Und es war einfach auch so eine sehr solide Grundausbildung erstmal für Musiker. Und dann bin ich da gelandet, ja.
Aber das Studium haben Sie dann abgebrochen und einfach nicht mehr weiterverfolgt. Wenn Sie jetzt um diese Uhrzeit, kurz vor 11:30 am Montagvormittag, nicht hier im Studio sitzen, sondern in irgendeiner Schule vor einer Klasse stehen und unterrichten würden. Hm. Was für ein Lehrertyp wäre Michael Krebs?
Puh, Lehrertypen, gibt's das?
Ja, natürlich.
Wäre ich so der Typ streng oder der Typ Flüsterfuchs?
Keine Ahnung.
Ich hab keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob ich ein besonders guter Lehrer wäre. Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist ganz gut, dass ich das nicht mache, den Job. Also ich habe da sehr viel Respekt vor den Leuten, die als Lehrerinnen und Lehrer arbeiten. Und also alle Unterstützung, die kriegen könnten, sollten sie kriegen.
Und Sie haben niemals bereut, es nicht gemacht zu haben?
Nee, ich glaube, das war wirklich eine gute Entscheidung. Weil wie gesagt, ich wäre in dem Job nicht so richtig gut gewesen.
Sei einfach gut drauf, geh raus auf die Bühne und freu dich an dem Abend. Ist das Motto von Michael Krebs, Kabarettist, wenn ja. Live-Auftritte anstehen?
Ja, doch. Ziemlich genau das, ja.
Wie groß ist die Anspannung oder wie lange dauert es, bis die weg ist?
Also nach der Show, das dauert ein paar Stunden, bis die weg ist.
Und ich dachte eigentlich eher an vor der Show.
Achso, nee, die geht nicht weg. Die geht weg, wenn vielleicht irgendwann auf der Bühne oder so. Also beim Machen geht die weg. Aber davor die Anspannung, ja, 2-3 Stunden davor. So spürbar.
Wie wahrhaftig und wie echt ist das, was Sie bei den Auftritten abliefern?
Ja, das ist vollkommen wahrhaftig und echt, ist ja klar.
Das ist Michael Krebs.
100%.
So wie er ist.
Auch so, ganz genau so wie er ist. Und es ist ja alles ehrlich und selbst erlebt.
Auch wenn das Lied mal ganz traurig ist.
Ach so, ja, auch dann, ja, natürlich.
Wenn die Sonne scheint, sehne ich mich nach Regen. Und wenn es regnet, würde ich so viel für Sonne geben.
Hey, du. Das ist natürlich... Bitter und traurig, Altbauwohnung ohne Balkon.
Mhm.
Haben Sie inzwischen einen?
Nee, ich leide immer noch. Es ist ein ganz schweres Schicksal, das ich als Liedermacher natürlich sehr gut verarbeiten kann. Nein, bei dem Track war es einfach so, ich hatte eine Plattenfirma gesucht, die das rausbringt, und hatte da Kontakt mit einer großen Plattenfirma, und die sagten, naja, wir brauchen von dir noch einen anderen Song, wir brauchen noch was ganz Authentisches, wir brauchen was, wo die Leute ganz deep connecten können, und hör dir doch mal so Pop-Liedermacher an, mehr Gefühl, mehr Emotion, das muss deeper Shit sein. Deeper Shit ist ein Wort, was da gerne fällt. Und dann dachte ich, gut, dann mache ich mal deepen Shit und zeige mal, dass ich nicht nur so ein Satiriker bin, der sie immer humorvoll distanziert, sondern dass ich auch ganz ernst und ehrlich sein kann und über meine wahren Probleme erzählen auch.
Und Sie haben ja dann auch hinterher gemerkt, dass das Traurige beim Publikum durchaus sehr gut ankommt.
Ne? Ja. Also ich werde ganz viel, gerade von Frauen angesprochen, ob ich das Lied jetzt nicht nochmal spielen könnte. Und das ist also besser, als im Hotelklavier zu spielen. Muss nicht mehr zu sagen. Ich finde es oft einfach so übertrieben und kalkuliert schrecklich.
Gehört das Stück weiterhin zum aktuellen Programm dazu? Oder ist das aus älteren Zeiten?
Nee, das ist noch aktuell. Und ab nächstem Jahr im Februar habe ich eine Premiere von einer neuen Show und dann ist es passé.
Der Kabarettist Michael Krebs ist kurz vor dem Start seiner neuen Tour zu Gast in SWR 1. Leute, was passiert noch in den 4 Tagen bis zum Auftritt am Freitag in Mannheim?
Ich ruhe mich 4 Tage aus, mache Wellness, wie das halt so ist, deshalb mache ich diesen Job.
Ja,
ist
nein.
Ja klar.
Warum fällt mir so schwer, das zu glauben?
Fußmassagen, das ist, sind tausend Sachen zu tun. Ich muss, ich mache gerade das Plakat für schon wieder die kommende Tour. Man plant ja immer auch so ein halbes Jahr im Voraus. Ich schreibe neue Songs, kümmere mich um Steuer- und Fahrtkostenabrechnungen. Ich bin ja auch so ein Ein-Mann-Unternehmen, also da ist nie zu wenig Arbeit.
Wie oft proben und üben Sie noch vor dem Auftritt?
Ach, eigentlich versuche ich täglich zu üben einfach. So, man muss das frisch halten, das ist wie Sport letztlich. Also wenn ich nicht Klavier spiele oder singe 2 Tage, ich merke sofort.
Der Auftritt in Mannheim wird nicht alleine vonstatten gehen, sondern dann sind die Pommesgabeln des Teufels mit dabei. Probt ihr auch nochmal alle zusammen?
Nee, da haben wir keine Zeit. Wir sehen uns da, aber wir haben geprobt.
Wenn man so wie Sie nicht nur Musik macht, sondern eben auch dazu singt, Texte hat mit Pointen, wie textsicher sind Sie? Wie oft müssen Sie sich das nochmal reinziehen, vergegenwärtigen?
Ach, ich kann meine Lieder eigentlich. Ich mache ja auch so eine Wunschaktion, wo das Publikum sich dann quasi spontan Lieder reingibt, die wir spielen könnten von meinen Sachen. Und ich bin immer erstaunt, wenn so ein ganz altes kommt. Ich brauche eigentlich immer nur die erste Zeile und der Rest kommt dann von selbst.
Damit ist im Prinzip schon die Frage beantwortet, die ich jetzt stellen wollte. Ich habe mal irgendwo gelesen, Sie möchten keinen Abend so gestalten wie den davor. Das ist damit gemeint.
Das ist der Jazzmusiker in mir. Ich glaube, das ist die ganze Philosophie, dass man versucht immer, ich meine, so wie man, wenn man sich mit Freunden trifft, ja auch nicht versucht, das Gespräch von letzter Woche zu wiederholen, weil es gut war. Und so möchte ich auch auf die Bühne. Ich will irgendwie immer was Neues entdecken, mich auf den Ort, auf die Menschen, auf den Moment neu einlassen. Und das ist so die Philosophie von Jazz. Und die habe ich auch für meine Auftritte. Ich bin ja auch so ein alter Jazzfan und dann...
Aber Sie haben jetzt natürlich noch keine Ahnung, was am Freitagabend, 20.09. in Mannheim sein wird, was sein könnte.
Genau, deshalb muss ich dann gucken. Also ich weiß, wir spielen im Schloss und mein Schlagzeuger wird hinter Plexiglas sitzen. Haben die da geschrieben. Und das finde ich schon mal sehr schön, dass der endlich mal eingekesselt ist.
Und warum sitzt der hinter Plexiglas?
Damit er nicht so laut ist.
Okay.
Weil in diesem Schloss wohl die Akustik schwierig ist und wenn der dann auf Schlagzeug haut, dann ist das besser, wenn man den in so einem Glaskäfig sperrt. Aber ich glaube, das ist generell eigentlich eine gute Idee. Also ich hoffe, dass ich das dann anschließend auch mitnehmen kann, dass ich den da immer hintersetzen kann.
Also die nächste Möglichkeit wäre dann Potsdam, wo das nächste Konzert stattfindet und dann kommt Hamburg. Wie unterscheidet sich das Publikum dort im Vergleich zum Süden?
Gar nicht. Also ja, das ist ja, man kann das nicht verallgemeinern, man kann nicht sagen. Es gibt eher einen Unterschied zwischen Stadt und Land, würde ich sagen, das merkt man eher.
Macht sich wohin fest?
Also, was weiß ich, Gentrifizierung ist ein Thema, was die Leute in den Städten einfach mehr bewegt als die Leute auf dem Land. So, da merke ich manchmal, so bei bestimmten Themen merkt man, das ist da oder da halt jetzt wichtiger. Und ich spiele ja dann auch in Stuttgart, da habe ich natürlich, kann ich über Regionales besser reden, weil ich einfach mehr weiß, als wenn ich in Mainz auftrete, da käme ich nicht so aus. Aber grundsätzlich, die Menschen, die da vor mir sitzen, die eint dann doch, dass sie Lust haben, sich einen Abend mit mir anzuschauen. Und insofern ist das jetzt nicht per se so anders.
Nach den Terminen eher im Norden des Landes kommen Sie dann wieder zurück hier nach Baden-Württemberg. 18.10. zum Beispiel Freiburg, 6.11. Stuttgart. Die Termine findet man auch auf der SWR1 Homepage. Da gibt es dann einen Link zu Michael Krebs. Viel Spaß bei der Tour. Alles Gute und vielen Dank fürs Vorbeischauen.
Vielen Dank Ihnen auch. Hat Spaß gemacht.
Dankeschön.
Eins gehört.